Immer am See entlang führen kurvige Straßen hinauf zur Villa Senar. Schließlich steht man vor einem Tor, hinter dem sich ein weiter Park öffnet. Auf einem Plateau des Parks steht eine sonnengelb gestrichene Villa im Bauhausstil mit großen Fensterfronten und einem traumhaften Blick über den See. Nach der Oktoberrevolution 1917 hatte Rachmaninow Russland verlassen und lebte fortan im Exil, vor allem in Amerika, wo er als Pianist gefeiert wurde. Anfang der 1930er Jahre erwarb er ein Grundstück am Vierwaldstätter See und ließ dort die Villa Senar erbauen. Andrea Lötscher leitet die Rachmaninow Foundation und ist dabei, aus der Villa ein internationales Kultur- und Bildungszentrum zu machen.
Er hat einen Architekturwettbewerb eigentlich ausgeschrieben, um etwas Besonderes zu bauen. Und dann kam ihm die Idee, oder gemeinsam mit den Architekten, dieses Bauhaus. Und er mochte ja alles Moderne. Und trotzdem liebte er es, eben diese Ruhe zu haben. Von seinen Strapazen in Amerika. Er hat 1600 Konzerte gegeben in Amerika allein. Und dann suchte er einfach Ruhe, um mit der Familie zu sein.
Rachmaninow hat bei der Gestaltung seines Zufluchtsorts damals nichts dem Zufall überlassen und zeigte ein Faible für neueste Technik. So ließ er etwa einen Lift einbauen, was damals in Privathäusern noch äußerst unüblich war. Und unten am See lag ein modernes, schnelles Boot.
Er hatte hier einen ganz strengen Tagesrhythmus. Morgens ging er einfach spazieren hier im Park. Und offenbar dann Tee getrunken und geübt, gearbeitet. Und hier hat er Freunde eingeladen. Horowitz war hier, haben sie vierhändig an diesem Flügel gespielt. Und er hatte auch nur russisches Personal, eine Köchin, ein Bedienstete, damit er hier einfach sein Leben leben konnte. Er hatte auch eigentlich keinen Kontakt zu der Bevölkerung hier. Er war wie ein Alien, der hier ankam.
Seit April 2023 ist die Villa für die Öffentlichkeit zugänglich, hat aber keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Führungen müssen angefragt werden, die Räumlichkeiten können auch angemietet werden. Die Foundation will Rachmaninows Erbe in möglichst vielfältiger Weise pflegen. Aber den Machern ist wichtig, dass die ursprüngliche Aura des Orts erhalten bleibt und nicht zum Museum wird.
Das ist das Herz der Serge Rachmaninow Foundation. Von der öffentlichen Führung bis zu Daniel Trifonow, der hier Meisterkurse gibt, oder eine Asmi Grigorian, die hier einen exklusiven Liederabend gibt. Die Musikschule bekommt eine Carte Jaune. Das Programm ist sehr divers. Bis zu den wissenschaftlichen Arbeiten, eben mit der Herausgabe dieses Buches.
Zu den Projekten, die von der Rachmaninow Foundation vorangetrieben werden, gehört auch die Publikation des Interviewbands Rachmaninow spricht. Herausgegeben von dem britischen Musikwissenschaftler Geoffrey Norris, erschienen im Wolke Verlag. Die Interviews erschienen ursprünglich in verschiedenen Zeitungen und Magazinen in einem Zeitraum von 1909 bis 1943. Rachmaninow äußert sich darin mit viel Werf. Kritisch betrachtet er immer wieder die zeitgenössischen Komponistenkollegen.
Ich habe wenig Sympathie für diejenigen, die sich der eigenwilligen Exzentrik der heutigen musikalischen Sensationsmacherei hingeben. Leider bin ich ganz und gar nicht optimistisch, was aus den gegenwärtigen Tendenzen letztendlich hervorgehen wird. Denn ich glaube nicht, dass zukünftige Komponisten sich von den vielen unangenehmen Einflüssen, die ihren Weg in unsere Kunst gefunden haben, befreien wollen. Die Methoden Strauss und Regers sind gekommen, um zu bleiben. Ich für meinen Teil werde mich jedoch von ihnen fernhalten.
Rachmaninow positioniert sich und seine konservative Haltung klar gegen alle Neutöner, die er Futuristen nennt. Besonders drastisch fällt seine Kritik über Richard Strauss aus, dessen frühe Werke wie Don Juan oder Tod und Verklärung er zunächst durchaus schätzte.
Die späteren sind als Musik unter aller Kritik. Ein Heldenleben finde ich unerträglich, und dasselbe gilt für Salome. Aber selbst diese verblassen zur Bedeutungslosigkeit, wenn man sie mit der stupenden Hässlichkeit der Elektra vergleicht, von der ich keine einzige Note verstanden habe.
Ein weiteres zentrales Thema seiner Interviews sind seine eigenen Werke, darunter auch das berühmte frühe Klavierprelüd in Cis-Moll.
Seit meiner Ankunft bin ich oft gefragt worden, welches Bild ich beim Schreiben dieser Musik im Kopf hatte, mit anderen Worten, was die Quelle meiner Inspiration war. Meine einzige Inspiration, abgesehen von der dringenden Notwendigkeit, Geld zu verdienen, war der Wunsch, etwas Schönes und Kunstvolles zu schaffen.
Immer wieder wird Rachmaninow auch zu Fragen der idealen Interpretation seiner Werke befragt. Und wieder geht es um das Cis-Moll-Prelüd.
Ein häufiger Fehler ist, das Eröffnungsthema zu laut zu spielen. Ich gebe zu, dass die Versuchung, es zu hämmern, groß ist, aber der Höhepunkt kommt nicht gleich zu Beginn. Ich habe diese drei Töne mit FF markiert. Später werden noch mehrere FFF-Angaben auf Sie zukommen. Sparen Sie also Ihre Kräfte.
Das Buch Rachmaninow spricht, ist ein lebendiges Zeugnis einer widersprüchlichen Persönlichkeit, die sich auch in der Villa Senar zeigt. Die Anlage des Parks und die Architektur sind in ihrer reduzierten, kühlen Formsprache ganz auf der Höhe der Zeit. Das Mobiliar aber ist traditionell russisch und von verschnörkelter Gemütlichkeit.
Ja, er war ein Visionär und ein Fantast, das spürt man auch in seiner Musik. Und das hat er hier umgesetzt, deswegen ist dieser Ort auch so besonders.